Chatten, einkaufen, sich Rat holen, Fotos verschicken, den nächsten Urlaub planen und das alles ganz schnell und fast überall. Ohne Internet wäre das Leben heute für viele von uns ein ganz anderes. Auf jeden Fall gilt das für meinen Gast heute. Sie ist nämlich Digitalbotschafterin der Bundesregierung und damit die Frau, die an ganz vielen Stellen in Deutschland und in der EU für das Internet wirbt und trommelt. Professorin Dr. Jesche Joost, 42 Jahre ist sie alt. Sie ist in Kiel geboren und hat in Kronshagen Abi gemacht, lebt heute in Berlin. Und wie sie es zur Internetbotschafterin geschafft hat, was das eigentlich genau bedeutet und wo es beim Thema Internet noch hakt, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Wir haben das Interview aus Termingründen im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin aufgezeichnet. Mein Name ist Dorothea Harders. Sie hören die Sendung zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord mit einem ganz besonderen Gast, einer Schleswig-Holsteinerin, die jetzt Botschafterin der Bundesregierung ist, Digitalbotschafterin, nämlich Jesche Joost, Vorkämpferin fürs Internet also. Moin.
Hallo, moin.
Ja, moin darf ich sagen, weil Sie sind ja ursprünglich aus Kiel. Da reden wir aber noch später drüber. Frau Joost, also die genaue Bezeichnung ist ja, Sie sind die deutsche Internetbotschafterin für die Europäische Kommission, beraten dort und kämpfen sozusagen für den digitalen Wandel. Ist das richtig so?
Ja, ganz genau. Also es ist eine Position in Brüssel und das ist ein Expertengremium und ich bin quasi versendet von der Bundesregierung, dort die deutsche Agenda zu übersetzen nach Brüssel und umgekehrt. Also zwischen Berlin und Brüssel sozusagen hin und her zu übersetzen, was wir in der Digitalisierung so vorhaben.
Und wie viel Überzeugungsarbeit müssen Sie da noch leisten im Jahr 2017?
Eigentlich ist das Thema sehr gut angekommen. Also gerade in Deutschland in der jetzigen Legislaturperiode ist Digitalisierung wirklich ganz groß geschrieben. Jedes Ressort schreibt es sich auch inzwischen auf die Fahnen. Jetzt war auch gerade der Digitalgipfel in Ludwigshafen und in der Rhein-Neckar-Region. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Genauso auch in Brüssel. Also die digitale Agenda in ganz Europa wird als das Wachstumsthema gesehen und auch als die Chance auch für die südeuropäischen Länder und insgesamt für Europa, da wirklich einen Sprung nach vorne zu machen. Es war noch viel Arbeit, aber auf jeden Fall ist das Thema sehr gut angekommen.
Was genau machen Sie denn da, um das Internet voranzubringen? Also was ist genau die Rolle als Botschafterin? Müssen Sie reden oder müssen Sie auch verhandeln?
Ich habe kein Verhandlungsmandat, also ich bin im Prinzip als Expertin beratend dabei. Eine schöne Rolle ist eigentlich auch, dass ich immer wieder Ergebnisse und gute Beispiele aus den anderen europäischen Ländern mit nach Hause bringen kann und dadurch auch vielleicht mal kritische Anmerkungen machen kann, wo es in anderen Ländern besser läuft und wo es vielleicht hier noch nicht so weit ist. Also ich habe eigentlich einen ganz guten Vergleich und kann deswegen auch die Bundesregierung hier in bestimmten Fragen beraten und sagen zum Beispiel, nur Dänemark macht in dem Bereich besser oder England ist in diesem Bereich vielleicht weiter vorne oder auch die skandinavischen Länder insgesamt. Also was läuft da eigentlich besser und wo sind wir schon ganz gut?
Da wollen wir ja auch noch später drüber reden. Aber beraten Sie denn zum Beispiel die Minister de Maizière oder Maas, wenn es mal wieder um den Datenschutz im Internet geht oder wie man, was weiß ich, gegen Hater-Kommentare bei Facebook vorgehen soll? Haben Sie da ein Wörtchen mitzureden?
Genau, ich bin in viele Prozesse eben beratend einbezogen. Also gerade bei Minister Maas bin ich auch im Sachverständigenrat, der solche Digitalisierungsfragen mit begleitet. Ich habe gute Kontakte auch im Wirtschaftsministerium, wenn es auch um Fragen von Start-up-Förderung zum Beispiel geht oder wie sollen wir einen Ordnungsrahmen schaffen für eine Datenpolitik? Also was sind eigentlich so die Leitplanken für eine digitale Gesellschaft und was können wir da fördern? Was müssen wir vielleicht regulieren und wie gehen eigentlich dort die Schritte nach vorne? Also es ist wirklich so eine Übersetzungsarbeit, eine Begleitungsarbeit und das ist schon eine tolle Position, sowas mit bestimmen zu können und mit gestalten zu können.
Aber jetzt einmal abgesehen von dieser Aufgabe, wenn Sie mal auf Ihr eigenes Leben schauen, wie wichtig ist da das Internet für Sie? Geht's mal auch ohne? Oder anders gefragt, waren Sie heute schon mal online?
Ich bin eigentlich immer online,
ja?
Muss ich sagen. Ich bin nie offline.
Also geht kaum noch ohne wahrscheinlich.
Ja, genau. Also so auf Telefonieren kann ich sehr gut verzichten, aber also ohne online ist schon schwierig. Also auch ich bin am Wochenende häufig irgendwie auf dem Land und so, das ist alles prima. Da haben wir schlechten Telefonempfang, aber Internet haben wir immer. Und das ist bestimmt schon sehr, also meine Arbeit sowieso, da ist eigentlich nichts ohne Vernetzung möglich. Und ich genieße auch wirklich sehr die Vorteile, also immer aktuell informiert zu sein zum Beispiel.
Also eigentlich sind Sie ja Professorin für Design an der Universität der Künste in Berlin und die Sendezeit reicht, glaube ich, nicht ganz, um alles aufzuzählen, was Sie noch machen. Sie sind noch Vorstand bei der Deutschen Gesellschaft für Design, Theorie und Forschung. Sie sind im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen,
Im Aufsichtsrat von SAP, genau. In der Synode der Evangelischen Kirche sind Sie aktiv. Dann kümmern Sie sich noch um Projekte, um Kinder an die digitale Technik ranzuführen. Da wollen wir ja auch noch ausführlich drüber reden. Wie schaffen Sie das?
Das Gute ist, dass viele der Positionen was miteinander zu tun haben, weil eben das verbindende Element häufig wirklich die Digitalisierung ist. Also an meinem Lehrstuhl an der Universität der Künste geht alles um das Thema Digitalisierung. Wir machen zum Beispiel vernetzte Kleidung, also Kleidung zum Beispiel, die den Herzschlag misst oder die Körpertemperatur in einem Notfall Hilfe rufen kann. Wir machen viele Themen rund um die ganze Frage, wie digitale Bildung eigentlich gestaltet werden soll. Und das sind Themen, die ich in anderen Positionen auch mit aufgreife. Also zum Beispiel bei dem Calliope Minicomputer, den wir entwickelt haben, sind das eigentlich direkte Ergebnisse aus der Forschung, die ich weiterentwickle und in die Welt hinaustrage. Und auch im Sachverständigenrat geht es immer wieder um Fragestellungen, wie kann eigentlich Digitalisierung auch beim Verbraucher ankommen, wie können positive Seiten verstärkt werden. Also das sind eigentlich wirklich Synergien, die ich da schaffen kann. Insofern freue ich mich auch, da so verschiedene Gremien zu haben, in denen ich versuchen kann, diese Erkenntnisse auch ja, in die Praxis eigentlich umzuführen.
Calliope Mini, darüber wollen wir ja auch noch reden, über diesen kleinen Computer für Grundschüler. Wie sind Sie denn eigentlich noch zu diesem Job gekommen bei der Bundesregierung? Das ist ein ehrenamtlicher Job, aber wie kam es dazu?
Eigentlich fing das an, dass Peer Steinbrück mich gefragt hat, erst in einen, ja, in so einen kleinen Beraterkreis zu kommen. Das war noch, als er Finanzminister war. Und da haben wir immer so Abende in größerer Runde verbracht und über gesellschaftliche Themen gesprochen. Dann hat er mich in sein Schattenkabinett berufen zu seiner Wahlkampfzeit. Und da stand ich für die Digitalisierungsthemen. Und das war eigentlich so mein erster Einstieg, auch in die Politik, da aktiv zu werden und da auch begleitend tätig zu werden. Und dann, als die neue Regierung eingesetzt wurde, war es in den Koalitionsverhandlungen klar, dass wir diese europäische Rolle besetzen wollen. Und da bekam ich dann einen Anruf. An einem späten Abend wurde ich dann von Sigmar Gabriel gefragt, ob ich als sogenannter Digital Champion, wie diese Rolle heißt, die Bundesregierung vertreten möchte.
Das klingt cool.
Ja, das fand ich natürlich super.
2014 war das, ne?
Genau, ja.
Gesche Joost, die digitale Botschafterin der Bundesregierung aus Kiel, und über ihre Heimat und ob sie bei all dem, was sie sonst noch am Hut hat, Zeit für zum Beispiel die Kieler Woche hat, darüber reden wir gleich hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord mit einer spannenden Gesprächspartnerin, einer Kielerin nämlich, die jetzt für die Bundesregierung arbeitet, die Digitalbotschafterin Gesche Joost. Hallo nochmal.
Hallo.
Frau Joost, in Kronshagen haben Sie Abi gemacht. Jetzt läuft seit gestern wieder die Kieler Woche. Welche Erinnerungen weckt das denn bei Ihnen?
Kieler Woche war immer ein Riesen-Event bei uns. Also ich bin ja in Kiel wirklich sehr glücklich groß geworden. Es war eine tolle Stadt und Region, um da aufzuwachsen. Und Kieler Woche war immer ein Highlight. Das Absurde ist ja, also irgendwie habe ich immer in Erinnerung, es war immer Flaute und eigentlich Nebel oder Nieselregen und meistens so 12 Grad.
Das könnte hinhauen. Ja.
Genau. Aber das hat einen nie gestört. Also Kieler Woche war, da war man immer, man ist dann nach Schicksee gefahren und hat da eine Regatta mit angeschaut und so. Das war immer ganz großartig.
Sie sind nach dem Abi direkt weitergezogen, haben in Braunschweig, Köln, Tübingen und auch in den USA studiert, leben jetzt in Berlin. Zieht es Sie noch manchmal zurück in den Norden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mehrfach im Jahr da. Meine Familie lebt auch noch da. Wir haben da eine kleine Druckerei, so einen Familienbetrieb. Mein Bruder hat den auch übernommen. Und insofern ist das immer noch Heimat. Und ich liebe die Landschaft da. Ich brauche das Meer. Und insofern bin ich sehr regelmäßiger Gast in Kiel. Und es ist auch eine tolle Stadt, die sich wirklich noch sehr viel weiterentwickelt hat, auch seit ich da wirklich vor zwischen ja was 20 Jahren da weggegangen bin. Da hat sich viel getan und es ist sehr positiv, das Klima da. Finde ich echt super.
Abgesehen vom Meer und Klima, gibt es irgendwas, was Sie vermissen hier in Berlin, was Sie an Schleswig-Holstein erinnert?
Die Leute da, also so die Mentalität mag ich schon sehr, sehr gerne. Also die norddeutsche Aufrichtigkeit finde ich ganz, ganz toll. Das sind tiefe Freundschaften, die da entstanden sind und die dann auch ein Leben lang halten. Und das ist schon so der schleswig-holsteinische Schlag, der ist super. Und auch das Moin, das ist wirklich, das habe ich mir nie abgewöhnen können. Aber wenn ich auch mal in Berlin oder in Süddeutschland unterwegs bin und nachmittags Moin sage, dann reagieren die immer so mit Guten Morgen und sind ein bisschen verunsichert.
Ja.
Was meint die denn? Also das ist schon noch meine Kultur, die da durchschlägt.
2006, da waren Sie Anfang 30, standen Sie auf einer Liste der 100 wichtigsten jungen Deutschen zusammen mit Dirk Nowitzki, Michael Ballack, Tim Mälzer, Tagesschausprecherin Judith Rakers und Politikern wie Katja Kipping. Wie fühlte sich das denn an?
Das war eine Riesenauszeichnung. Das war für mich auch wirklich ein ganz toller Moment. Ja. Da wurde man dann fotografiert und dann waren wir nachher in der Bild-Zeitung abgebildet als die 100 Köpfe und so. Das war schon eine richtig tolle Sache. Und da wurde ich eben als Designerin auch und als Professorin vorgestellt für den ganzen Bereich Mensch-Technik-Interaktion. Und das war eigentlich für mich so die erste große Auszeichnung und die erste sehr große öffentliche Kampagne, die auch wirklich einiges bei mir bewegt hat und in Gang gesetzt hat.
Beeinflusst sowas auch den weiteren Lebensweg?
Auf jeden Fall. Das war auch sehr konkret in dem Fall. Und zwar hat wirklich Peer Steinbrück, als er diesen Beraterkreis zusammengestellt hat, drei oder vier, glaube ich, von diesen 100 Köpfen gefragt, in diesen Beraterkreis zu kommen. Und das war eigentlich der erste Kontakt, den ich mit Peer Steinbrück hatte. Insofern war das wirklich eine sehr eine Weichenstellung eigentlich in meinem Leben.
Also eigentlich sind Sie ja Designprofessorin. Wie verträgt sich das denn mit der Arbeit als Digitalbotschafterin? Das eine ist ja eher Politik, das andere ist die Arbeit mit den jungen Leuten an der Uni. Und Sie haben mal in einem Interview auch gesagt, dass die Studenten sind zwar super kreativ und können sich immer wieder vernetzen und sind da sehr fix, wenn sie was voranbringen wollen, aber in Politik, nee, danke, sagen die dann, ne?
Und das war genau meine Motivation, auch in die Politik zu gehen. Bei mir ging es genauso. Ich war nie parteipolitisch engagiert und habe auch die Politik immer so ein bisschen beäugt, so, was machen die denn da? Und eigentlich ist viel der Arbeit, die wir auch am Lehrstuhl machen, hat eine politische Komponente, eine gesellschaftspolitische Komponente. Also wir sagen zum Beispiel, Digitalisierung muss bei allen Menschen ankommen. Sie müssen alle die Chance haben, teilzuhaben. Wir dürfen nicht Leute verlieren und so eine digitale Spaltung herbeiführen. Insofern bauen wir da immer wieder Brücken. Und das ist eigentlich Gesellschaftspolitik. Und dieses Politikverständnis wollte ich gerne auch übersetzen in die Parteipolitik, in diese Arbeit. Und auch diese Frage klären, warum junge Leute immer weiter entfremdet werden von der Parteipolitik und warum sie keine Zugänge dazu finden. Also ich glaube, wir müssen wirklich die parteipolitische Arbeit verändern, wirklich von Grund auf erneuern, um eben junge Leute auch wieder begeistern zu können für politische Themen. Und das ist eine ganz große und ganz, ganz wichtige Aufgabe.
Also ich nehme ja auch an, dass im Politikbetrieb, den braucht es ja auch, um diesen digitalen Wandel, da die Weichen zu stellen, die gesetzlichen, dass Ihnen im Politikbetrieb dann auch die kreativen und kompetenten Leute ja fehlen, also die Jungen, die sich damit auskennen. Ja, also das Piratenpartei ist inzwischen bei uns unter Sonstiges gelandet in Schleswig-Holstein.
Und das ist eigentlich schade. Also jetzt unabhängig vom politischen Programm der Piraten fand ich das Experiment wirklich toll, weil die ja eigentlich genau damit angetreten sind und gesagt haben, wir wollen es ganz verändern. Wir wollen ja im Prinzip basisdemokratische Strukturen, wir wollen viel auch digitale Teilhabe ermöglichen. Sie sind aber damit gescheitert aus ganz vielen Gründen. Es gab also viel zu wenig auch Respekt und Zusammenhalt und vielleicht auch zu wenig Strukturen in dieser Partei. Aber eigentlich brauchen wir solche Experimente. Und das ist mir schon, das vermisse ich. Ich vermisse auch viele wirklich kreative Gestalter eigentlich in der Politik und würde mir wünschen, dass viel mehr vielleicht auch Nerds manchmal in die Politik reinkommen, die auch wissen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet, um da auch richtige Entscheidungen treffen zu können. Also eine stärkere Durchmischung mit ganz unterschiedlichen Leuten in der Politik wäre schon sehr wünschenswert.
Gesche Joost, sie vertritt Deutschland als Digitalbotschafterin bei der EU-Kommission. Und was es bedeutet, kein Netz zu haben oder ein ganz lahmes Internet, davon können viele Schleswig-Holsteiner ein Lied singen. Was es aber auch bedeutet für die, denen die digitale Welt einfach verschlossen ist, die zum Beispiel Angst davor haben, darüber reden wir in der kommenden halben Stunde. Sie hören NDR 1 Welle Nord zur Sache. Gesche Joost ist mein Gast in unserer Sendung zur Sache, die Internetbotschafterin der Bundesregierung. Und was vor 4 Jahren für Kanzlerin Merkel noch Neuland war, ist doch längst in unserem Alltagsleben angekommen, oder? Vieles geht ja gar nicht mehr ohne. Und wie haben wir das eigentlich früher ohne Internet gemacht? Aber es läuft auch noch längst nicht alles glatt. Schauen wir uns gleich mal an, zum Beispiel in Rheinsbüttel im Kreis Dithmarschen, hier in zur Sache. Heute mit unserem Studiogast Gesche Joost, Internetbotschafterin der Bundesregierung. Und die Sendung, die haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Aus Termingründen. Mein Name ist Dortje Haders. Schönen guten Abend. Inzwischen haben wir uns ja alle dran gewöhnt, wenn wir mal schnell was bei Wikipedia nachgucken wollen oder uns gegenseitig Fotos und kleine Filmchen aus dem Urlaub schicken. Das geht meistens ganz problemlos und ratzfatz. Die Betonung liegt hier auf meistens. Flächendeckendes, schnelles Internet. Von wegen, denn wir haben gerade auf dem flachen Land noch erhebliche Versorgungslücken. Peter Bartelt, unser Kollege aus dem NDR 1 Welle Nordstudio Heide, hat nach dem schnellen und dem langsamen Internet gesucht und beides gefunden.
Also ich lebe ja selbst auch auf dem Land und wir brauchen die allseits als so wohltuend empfundene Entschleunigung wahrlich nicht zu suchen. Die sucht uns heim von ganz allein. Was passiert zum Beispiel, wenn wir was runterladen wollen? Filme oder Bilder oder sowas?
Das muss man sich so vorstellen, dass wir was drücken und dann macht das nur zitt.
Wenn ich mir was runterlade, dauert das bei großen Updates einen ganzen Tag lang länger als bei meinen Freunden halt.
Es nervt ja extrem.
Ja, und besonders schön ist dann der Anblick, wenn jemand mit dem Laptop oder dem Handy hoch über dem Kopf auf der Suche nach der medialen Welt da draußen im Garten umherirrt.
Ja, man läuft schon ab und zu mal ums Haus mit dem Laptop, ne, damit man irgendwo einen Empfang hat, ja.
Wenn wir Besuch kommen, dann sage ich Ihnen, du musst bitte in die Richtung gehen, Tür aufmachen und dann so in Richtung Graben, dann wirst du was empfangen, sonst wird das nichts.
Wenn es hier nicht so schön wäre auf dem Land, würde ich in die Stadt ziehen.
Axel Reink-Schirmer ist Dachdecker. Sein Betrieb war in Rheinsbüttel. Internet, Fehlanzeige, Telefon, tot. Und das ist immer noch so, oder kriegt er inzwischen Internet?
Kann ich nicht. Das große Problem ist jetzt, meine Kinder zum Beispiel zu Hause, die sollen was für die Schule machen. Es funktioniert einfach nicht. Und die Schule setzt mittlerweile ja auch voraus, dass die Kinder ständig ins Internet können und da bestimmte Sachen abrufen können. Nicht möglich.
Ergebnis: Er musste mit seinem Büro 5 Kilometer weiter nach Wesselburen umziehen. So, aber wir wollen nicht nur schimpfen. Kollmoor ist ein ganz kleines Dorf. Also da leben 34 Leute, ganz in der Nähe von Itzehoe. Und Wilfried Gatzke wohnt in diesem Megabit-Paradies.
Da hat sich dann unsere Gemeinde beteiligt. Das kostet lächerliche, ich glaube, 120 Euro Beitrag. Das hat dann in der hat tatsächlich geklappt. Und seit anderthalb Jahren sind wir ans Glasfasernetz angeschlossen und ich habe hier eine 100.000er Leitung.
Ich wiederhole, eine 100.000er Leitung. Und was sagt die ländliche Jugend dazu?
Da bin ich sprachlos. Also ich würde mir schon eine Glasfaserleitung wünschen, aber das wird bei uns auf dem Dorf mit 100 Einwohnern nie kommen.
Kollmoor bei Itzehoe ist also ein Megabit-Paradies, fast schon ein Paradies für die Landjugend. Ja, Gesche Joost, zwischendurch haben Sie furchtbar lachen müssen, weil Peter Bartelt das sehr lustig beschrieben hat, aber auch den Kopf geschüttelt. Was denken Sie?
Den Beitrag würde ich gerne Herrn Dobrindt mal vorspielen. Der müsste nämlich mal hören, was so das Leben auf dem Lande bedeutet. Und ich habe auch schon von Gemeinden gehört, die wirklich selber einen Bagger organisiert haben, um selber Glasfaser zu verbuddeln, weil die gesagt haben, das geht einfach so nicht weiter.
Verzweiflung.
Ja, wirklich totale Verzweiflung. Und man hört ja auch in den Beiträgen, es geht nicht nur darum, Katzenvideos hochzuladen, sondern es geht darum, dass man für die Schule eben auch recherchieren muss oder dass Betriebe natürlich Internetanschluss brauchen. Insofern, das ist einfach wirklich eine Frage der Teilhabe. Das ist kein Gadget. Also das fand ich super in dem Beitrag beschrieben.
Wie weit Deutschland beim digitalen Wandel ist, darüber wollen wir ja später noch mal ausführlicher reden in unserer Sendung zur Sache. Aber so wie Peter Bartelt das in seiner Umfrage erlebt hat, ist ja doch ein erheblicher Teil der Schleswig-Holsteiner abgeschnitten von der digitalen Welt. Warum ist das im Jahr 2017 noch so?
Wir stehen insgesamt im europäischen Vergleich auch wirklich schlecht da. Also wir sind wirklich so im unteren Fünftel eigentlich so einer Rangliste, was den Breitbandausbau angeht. In den Städten ist es alles schon ganz wunderbar angekommen, aber gerade in so einem Land wie Schleswig-Holstein, wo wir hörten, eine Gemeinde oder einen Ort mit 100 Einwohnern, die haben einfach noch überhaupt gar keinen Anschluss. Und das ist wirklich haarig. Also wir haben uns ja, die Bundesregierung hat sich ja Ziele gesetzt, dass eben 50 Mbit ausgebaut werden sollen bis vielleicht eben 2025. Aber heute, also jetzt gestern und vorgestern auch auf dem Digitalgipfel wurde schon gesagt, dass das auch noch nicht mal ausreicht. Also dieses Ziel ist nicht besonders ambitioniert, gerade wenn wir so neue Themen haben, so wie ein autonomes Fahren zum Beispiel oder so Telemedizin-Anwendungen, wo man wirklich schnelle Datenleitungen braucht, da reichen diese 50 Mbit gar nicht. Mhm. Insofern ist das wirklich ein Desaster, muss man sagen. Also da sind wir weder schnell noch ambitioniert und gerade so ein Innovationsland wie Deutschland kann sich das eigentlich nicht leisten.
Mhm. Was es bedeutet, wenn eben nicht alle den gleichen Zugang zum Internet haben, weil es entweder eben nicht funktioniert wie in Rheinsbüttel oder weil Leute Angst haben vor der Digitalisierung, darüber wollen wir uns gleich nochmal unterhalten. Ja, gibt's doch eigentlich nicht, denkt man sich, wenn jemand kein Internet hat oder so langsames Internet wie in manchen Dörfern bei uns in Schleswig-Holstein, wenn jemand keine Mailadresse hat, kein WhatsApp, kein Handy. In unserer Zur-Sache-Sendung haben wir mit Gesche Joost, der Digitalbotschafterin der Bundesregierung, darüber gesprochen. Das Interview haben wir in Berlin aufgezeichnet. Frau Joost, was bedeutet es denn, wenn nicht alle den gleichen Zugang zum schnellen Internet haben?
Man könnte denken, ach, das ist ja vielleicht nicht so schlimm, weil, naja gut, Mail braucht vielleicht nicht jeder, oder ne, man muss nicht unbedingt auf WhatsApp sein. Das ist aber nicht der Fall. Also gerade wenn wir sehen, wie in anderen Ländern zum Beispiel bestimmte Verwaltungsprozesse nur noch digital funktionieren, dann ist es wirklich eine grundsätzliche Frage der Teilhabe. Also in Estland zum Beispiel wird online gewählt. Also man muss wirklich diesen Zugang haben, damit man sein Bürgerrecht ausüben kann. Oder man kann sich austauschen in sozialen Netzwerken und auch Foren. Das ist auch im hohen Alter eine Frage, ob man da vielleicht eben auch Gleichgesinnte findet oder Bildungsangebote wahrnimmt. Nehmen kann, digitale Bildung übers Netz genießen kann. Insofern ist das ein ganz, ganz vielfältiges Problem, ganz abgesehen von der wirtschaftlichen Frage. Ne? Also, dass man als Betrieb natürlich auch online präsent sein muss. Ich buche sogar meinen Friseurtermin online. Also es ist wirklich, das zieht sich durch alle Bereiche. Insofern ist das eine Frage der Daseinsvorsorge, dass man technisch die Möglichkeit hat, also dass man wirklich einen schnellen Internetanschluss hat, aber natürlich auch eine Bildungsfrage, dass man die Kompetenzen hat, dass man weiß, wie man sich eigentlich im Internet bewegt. Und das ist für einige wirklich eine große Herausforderung.
Welches Risiko geht denn da eine Gesellschaft ein, die vielleicht einen Teil der Menschen von dieser ganzen neuen Entwicklung abhängt?
Ein ganz großes Risiko und das sehen wir heute schon. Also diese sogenannte digitale Spaltung, die vertieft sich noch. Also es ist nicht so, dass sich das rauswächst und dass es nur ältere Leute betrifft. Im Gegenteil, ist eine große Bildungsfrage auch. Also viele, die auch sagen, ich habe Angst vor der Digitalisierung, weil ich weiß gar nicht, was passiert da eigentlich technisch, was passiert mit meinen Daten. Wir vermitteln die Kompetenzen in der Schule viel zu wenig und das wäre ja wirklich die große Chance, schon Schülerinnen und Schüler ganz früh daran zu führen und auch mit ihnen zu diskutieren. Was heißt eigentlich, wenn ich meine Daten vernetze und wenn ich sehr persönliche Videos hochlade, ist das nicht vielleicht auch eine Frage der Privatsphäre? Also das müssen wir stark adressieren und wir sehen heute schon die Auswirkungen auch der Digitalisierung auf die Arbeitswelt, weil viele haben natürlich auch Angst, dass sie ihre Jobs verlieren, weil sich viele Jobprofile verändern und ich selber ja aus Kiel komme, meine Eltern haben eine Druckerei, die mussten in den 80er Jahren schon umstellen. Die waren Schriftsetzer und haben dann auf Fotosatz umstellen müssen. Das heißt, die mussten ihren Beruf, da waren die Mitte, Ende 40, komplett neu lernen und haben alles auf Digitalisierung umgestellt. Das betrifft ganz viele Leute. Und wenn man das nicht schafft, wirklich diese große Umstellung auch persönlich zu meistern und da Hilfestellung hat, dann verlieren wir wirklich viele, die sich dann abgehängt fühlen. Und das können wir uns nicht leisten. Das dürfen wir nicht, diese Gefahr dürfen wir nicht eingehen.
Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, die Angst, die manche eben davor haben. Man hört dann von Cyberattacken, vom Darknet, wo sich Amokläufer ihre Waffen besorgen. Jetzt soll es ein Cyberabwehrzentrum geben. Das macht ja Angst irgendwie. Es ist ja auch verständlich.
Das klingt auch immer so ein bisschen wie Raumschiff Enterprise, ne? Also man hat da so komische Begriffe, wo man auch denkt, ich verstehe gar nicht, was da passiert. Ich glaube, einerseits von der Bundesregierung sehen wir jetzt, dass wir lange diese Gefahren nicht ernst genug genommen haben und jetzt schnell nachrüsten müssen, genau mit so einem Cyberabwehrzentrum. Und das ist auch in der Tat sehr wichtig, dass wir hier auch technische Kompetenzen aufbauen in der Regierung und auch in der Polizei, in den verschiedenen Behörden. Gleichzeitig müssen wir viel stärker übersetzen für ganz normale Bürgerinnen und Bürger, was heißt denn das eigentlich? Also was ist denn das Darknet oder was ist eigentlich die Funktionsweise von bestimmten Algorithmen, mit denen ich vielleicht auch konfrontiert werde, wenn ich zum Beispiel einen Kredit beantrage? Wie funktioniert eigentlich dieses System und was muss ich davon verstehen? Und das ist auch etwas, was in England zum Beispiel Data Literacy genannt wird, also Datenkompetenz, dass ich überhaupt verstehe, was passiert mit meinen Daten, was ist vielleicht für meine Privatsphäre relevant und wo ist es vielleicht weniger relevant, ob ich jetzt diese Daten preisgebe oder nicht. Und das müssen wir lernen. Das ist richtig ein neues Feld, wo wir lange, finde ich, in Deutschland geschlafen haben, weil wir es eben weder in der Schule vermitteln, noch eben genug Weiterbildungsangebote bis ins hohe Alter machen. Und da haben viele Unternehmen jetzt auch nachgerüstet, schulen auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und leisten da Übersetzungsarbeit. Aber es ist eine breite Aufgabe, die wirklich von ganz jungen Menschen bis ins hohe Alter auf uns zukommt.
Ich schätze, es ist sehr schwierig, Ältere mitzunehmen, wenn die nicht wollen. Dann kannst du die noch so beraten. Denen fehlt dann einfach der Zugang und sie wollen das auch nicht. Ich erwische mich auch schon manchmal dabei, obwohl ich noch nicht so alt bin. Aber ich war kürzlich in einem Hotel am Gardasee und da brauchte ich eine App, um mir mein Frühstück zu bestellen. Am Abend vorher sollte ich angeben, wie viele Tassen Cappuccino ich am nächsten Morgen trinken werde. Ich fand das so bekloppt und ich dachte mir dann auch, meine Mutter könnte hier keinen Urlaub machen, weil die hat gar kein Smartphone. Also manchmal nimmt das auch Auswüchse an, finde ich.
Das finde ich auch. Andererseits sind viele positive Beispiele, auch wenn man zum Beispiel so ein Tablet-Computer nimmt, ne? Also der gar nicht mehr mit Tastatur und ne, gar nicht so kompliziert ist. Und wenn man Leuten das in die Hand gibt und merkt, die merken dann, wie intuitiv man damit umgehen kann, dann ist die Akzeptanz ganz häufig sehr groß. Das heißt, wir müssen ganz stark Brücken bauen. Wir müssen Übersetzungsarbeit leisten. So eine App mit Frühstück bestellen, das finde ich auch absurd. Also diese Auswüchse brauchen wir auch nicht. Aber dass man die Wahlfreiheit hat, dass man versteht, was passiert. Und hier in Berlin zum Beispiel arbeiten wir bei mir an der Uni auch mit einem Senioren-Computer-Club zusammen. Und die sind ganz toll. Also der Älteste ist 86, der da mitmacht. Und die haben, als Zitat kam von Angela Merkel, das sei doch alles Neuland für uns, da sagte dieser 86-Jährige, die soll mal herkommen, die Frau Merkel, ich erkläre ihr das mal. Das fand ich super. Also man merkt da wirklich tolle Ansätze. Ja. Und die sind dann auch so unsere Botschafter, auch eben ältere Leute mit ins Boot zu holen. Das finde ich toll.
Bei einer anderen Geschichte weiß ich nicht, wie weit wir mit Aufklärung kommen. Da geht es um die Auswüchse, die die digitale Welt manchmal hat. Also bei Hater-Kommentaren bei Facebook zum Beispiel oder Kinder, die nur noch herumdaddeln oder auch Erwachsene, die nur noch auf ihr Handy stieren, statt mal hochzugucken und sich zu unterhalten. Da weiß ich nicht, wie man mit Reden weiterkommt.
Wir haben gerade bei dieser Hate-Speech-Debatte, bei diesen Hasskommentaren, da ist ja jetzt auch der Gesetzgeber sehr aktiv geworden, weil da müssen wir wirklich Regeln schaffen. Also das hat Auswüchse genommen, die wir so nicht mehr tolerieren können. Und ich glaube, wir haben sehr lange auch als Gesellschaft so die Freuden der sozialen Netzwerke gefeiert und gesagt, das ist ja toll, was man da alles austauschen kann. Ich glaube, jetzt sehen wir auch so die Schattenseiten und müssen da Rahmen setzen und Regeln einziehen, wie wir es ja auch in unserer physischen Welt machen, wenn da jemand am Stammtisch Mist redet, dann stehen wir eben auf und sagen, was soll das hier? Oder wir haben Eltern und Lehrer und vielleicht auch die Gemeinde, die uns in solchen Prozessen begleitet. Und das müssen wir heute auch übersetzen und im Netz auch schaffen. Es gibt viel so eine Counter-Speech-Bewegung, das heißt, die stehen eben auf und halten eine Gegenrede. Also, dass man einfach so diese normalen, eigentlich gewohnten Kontrapositionen dann eben auch im Netz positionieren sollte. Und ich glaube, das versuchen wir gerade auch so zu adjustieren. Und da eben so eine Netiquette, so ein Code of Conduct, also eine gemeinsame Regelsetzung durchzusetzen. Das brauchen wir auch im Netz.
Mhm. Gesche Joost aus Kiel, Digitalexpertin, Internetbotschafterin der Bundesregierung. Und haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie Ihr Leben ohne Internet wäre? Jetzt nicht nach der passenden Antwort googeln, wir reden gleich darüber. Und auch, wie es mit der digitalen Bildung an den Schulen aussieht. Hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Sie hören Zur Sache und unser Gast in der Sendung, die wir aus Termingründen aufgezeichnet haben, ist Gesche Joost. Sie ist Designprofessorin in Berlin und sie ist die Online-Botschafterin der Bundesregierung. Tja, was wäre mein Leben ohne Internet?
Also ich wäre aufgeschmissen in meinem Leben ohne Internet.
Schwer vorstellbar, muss ich gestehen.
Leben über das Internet ist nicht möglich.
Nein, nicht mehr.
Nichts mehr, nein, das ist nicht möglich.
Nicht möglich, sagen diese beiden Holländer. Die ganze Umfrage gibt's gleich hier auf NDR 1 Welle Nord in Zur Sache. Mein Name ist Dortje Haders. Schön, dass Sie dabei sind. Nach Hotels suchen, schnell mal ein Foto verschicken, eine SMS schreiben, das ist ja schon oldschool. Heutzutage schickt man ja Sprachnachrichten. Was wären wir ohne das Internet? Wir haben die Schleswig-Holsteiner mal darum gebeten, den Satz "Ohne Internet wäre mein Leben... ... zu vervollständigen. Los geht's. Ohne Internet wäre mein Leben.
Teilweise viel einfacher und die Kommunikation wäre besser.
Langweiliger, weil ich in weniger Kontakt mit Freunden stehen würde, weniger Freizeitgestaltung zur Verfügung hätte und schwieriger sogar auch dadurch, dass Online-Zahlungen und sowas heutzutage ja schon ein großes Thema sind.
Ohne Internet wäre mein Leben auch nicht wesentlich unspannender. Man braucht es nicht unbedingt zum Überleben.
Ich hätte mehr Zeit, ich würde von der Arbeitsstelle nichts bekommen, am Abend so. Naja, das wäre ruhiger zu Hause. Auch wegen meiner Kinder, die immer wieder mit Internet irgendwas unternehmen wollen.
Ich glaube, mein Leben im Hier und Jetzt wäre vielleicht ein bisschen intensiver, aber ja, vor allem das, ganz, ganz anders, glaube ich. Und schwer vorstellbar, muss ich gestehen.
Ja, das Leben wäre ganz, ganz anders. Wir haben diese Umfrage übrigens auch als Videoclip auf unserer Facebook-Seite NDR Schleswig-Holstein und auf ndr.de/sh im Internet. Gesche Joost, die Digitalbotschafterin der Bundesregierung, Sie engagieren sich ja auch für digitale Bildung. Schon kleine Kinder können auf Tablets rumwischen und Trickfilme auf YouTube anklicken. Aber wenn es dann in die Schule geht, dann gibt es viele Lücken, nicht wahr?
Total. Also manchmal habe ich den Eindruck, die Schule ist der letzte Hort des Analogen. Wir hören ganz viel, ne, das Handyverbot und einige Schulen haben noch nicht mal Internetanschluss. Andererseits wissen wir, dass eigentlich wirklich schon Kleinkinder mit den digitalen Medien groß werden und dass viele Kinder trotz dieser fehlenden Vernetzung vielleicht in der Schule einfach schon die totalen Experten sind, was die Nutzung von digitalen Medien angeht. Und es ist ja auch, wenn man mit der Schule dann durch ist, wird es ja verlangt, dass man eigentlich fit ist auf dem Computer. Insofern frage ich mich so ein bisschen, warum die Schulen da nicht viel, viel aktiver sind und dieses Thema eben auch didaktisch mit aufbereiten und reflektieren.
Einmal didaktisch, aber dann auch die Ausstattung, die digitale, die ist, haben Sie eben gesagt, noch eher dürftig.
Das ist wirklich irre. Also ich kann mir eben ein Leben ohne Internet auch nicht vorstellen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man als Lehrer oder als Schüler in der Schule eben ohne Internet lebt, weil man muss doch eben auch aktuelle Informationen übers Netz abrufen oder wenn ich ein Thema aufbereite, dann schaue ich da auch nochmal im Internet, was vielleicht eben gerade aktuelle Nachrichten auch dazu sind. Das finde ich schon hart, dass wir da immer noch so Versorgungslücken haben.
Aber laut einer Umfrage des IQSH, das ist ja unser Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein, die haben festgestellt, dass fast alle Schulen eine Computerausstattung für den Unterricht haben. 2/3 aller Schulen haben in dieser Umfrage angegeben, dass sie einen Schulserver haben, also eine Art Unterrichtsnetzwerk für die Verwaltung, für Datenaustausch und so weiter. Über 60% der befragten Schulen haben ein festes WLAN-Netz. Ist das schon mal gut oder?
Nur 60%? Nee, das würde mir nicht reichen. Also ich würde wirklich sagen, jede Schule braucht natürlich einen Internetzugang. Und auch so, was die Computerausstattung angeht, das ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Manche sind so uralte Rechner, auf denen kaum mehr ein aktuelles Programm läuft. Da muss man schon gucken, wie man das löst. Es gibt viele Lösungen, das ist dann auch so ein hübscher englischer Begriff, Bring Your Own Device, eine Strategie, dass man einfach sagt, dass Schülerinnen und Schüler, viele haben ja ein sehr, sehr gutes Smartphone, dass sie das auch mit den Unterricht bringen können und das dann eben für Unterrichtseinheiten auch nutzen können und dass wir für diejenigen, die eben kein eigenes Smartphone haben oder kein eigenes Tablet, dass man für die dann weitere Ausstattung zur Verfügung stellt. Also dass man wirklich auch mit aktueller Hardware arbeitet, das wäre schon wichtig.
Das gibt es ja zumindest in Schleswig-Holstein an 46 digitalen Modellschulen. Da lernen die Kinder eben schon ganz früh mit diesen Tablet-Computern und digitalen Medien zu arbeiten und ich weiß von diesen Schulen, dass die Eltern sollen sich diesen Computer leasen und wer sich das nicht leisten kann, da springt dann der Schulverein ein. Aber in den anderen Schulen, die keine Modellschulen sind, da schließt das ja von Anfang an bestimmte Schüler aus, die sich eben diese neueste Technik nicht leisten können. Inwieweit ist denn da jetzt Schleswig-Holstein in der Pflicht oder wo soll das Geld herkommen?
Ich glaube, da ist wirklich das Land gefragt. Also, dass man da genau schaut, also für welche Schüler muss man da Unterstützungsleistungen anbieten. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn man da vielleicht auch auf Spenden von Unternehmen zugreifen würde. Also da hätte ich jetzt kein Problem mit, wenn man halt ganz unterschiedliche Unternehmen da fragt, weil da ist eine ganz große Bereitschaft auch da, dass die einfach Computer zur Verfügung stellen, eben für die Schüler und Schülerinnen, die sich das nicht leisten können. Das ist total wichtig, weil sonst haben wir schon gleich eine Ungleichheit in der Schule und das darf überhaupt nicht der Fall sein, sondern da muss es wirklich eine Grundausstattung geben, aber auch die Möglichkeit, dass man sein eigenes Gerät nutzen kann.
Also diese Technikausstattung, das ist das eine, aber das andere ist natürlich auch die, sagen wir, digitale Kompetenz der Lehrer, die müssen sich das selber raufschaffen, das ganze Wissen, oder?
Ja, und das geht nicht. Also wir sehen heute, dass die Lehrerinnen und Lehrer da kaum Kompetenzen aus dem Studium mitbringen und dass auch die Weiterbildung da noch nicht gut aufgestellt ist. Wir haben jetzt von der KMK-Strategie, also Kultusministerkonferenz-Strategie, das Thema digitale Bildung definiert bekommen und das ist auch gut so, also was für Kompetenzen müssen wir eigentlich vermitteln? Und da wurde schon deutlich, dass in die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer ganz massiv investiert werden muss. Und das ist auch wirklich der Fall. Also hier haben wir echt einen Nachholbedarf, weil das kann nicht sein, dass sich das Lehrerinnen und Lehrer irgendwie in der Freizeit selber beibringen müssen und dann selber überlegen müssen, wie nutzen sie denn digitale Medien und wie können sie auch technische Grundkenntnisse vermitteln. Das ist ja schon eine richtig große Aufgabe. Insofern müssen wir da echt nachrüsten und müssen wir auch investieren. Da ist wirklich was notwendig.
Frau Just, Sie haben ja heute was mitgebracht. Einen kleinen Computer für Grundschüler, den haben Sie mitentwickelt, den Calliope Mini. Ja, wie soll man es beschreiben? Es ist eine sternförmige kleine Platine, so groß wie so eine Kinderhand. Passt dann da wahrscheinlich gut rein. Es sind viele kleine rote LED-Lämpchen. Genau. Die können Sie mal einschalten.
Ja, genau. Das hier ist der kleine Computer. Ich habe hier so ein Batteriefach dran. Genau, und jetzt hat er gesagt,
jetzt
er ist zum, ist zum Leben erwacht und hat so ein kleines Display. Also man kann da Begriffe anzeigen und Zahlen anzeigen. Der hat ganz viel Sensorik drin, so ein Beschleunigungssensor. Also man kann den schütteln, das versteht er. Man kann so kleine Sensorik anbringen, die zum Beispiel Luftqualität messen oder Temperatur messen. Da ist ein Kompass mit drin, da ist ein Lautsprecher mit drin, ein Mikrofon. Also es ist schon eigentlich ein vollwertiger Computer, aber halt total mini-klein, super flach, total billig. Und den verteilen wir jetzt gerade an Schülerinnen und Schüler gratis in ganz Deutschland. Dafür haben wir Spenden eingesammelt, weil wir gesagt haben, das kann so nicht weitergehen. Wir brauchen da mal Instrumente für den Unterricht. Und damit es eben nicht daran scheitert, dass vielleicht die Budgets nicht da sind, haben wir eben gesagt, wir sammeln Spenden und verteilen das eben gemeinnützig an die Schulen.
Und damit lernen dann Drittklässler, ab der dritten Klasse ist das,
genau.
Nicht, ne? Die lernen dann damit so erste Programmierschritte.
Genau.
Erfolgserlebnisse dadurch.
Ganz einfach. Also wenn man das mal sieht, wenn man das irgendwie einer Achtjährigen in die Hand gibt, die haben überhaupt keine Berührungsängste. Die spielen damit sofort, die lernen damit. Also man kann das eben an ein Tablet zum Beispiel oder an einen Computer anschließen und da hat man so eine visuelle Programmiersprache. Das ist wie so ein Lego. Also man zieht dann so kleine Bausteinchen auf den Screen. Zum Beispiel, wenn ich Knopf A drücke, dann zeige Hallo. Wenn ich Knopf B drücke, dann zeige eine bestimmte Farbe. Also eine ganz einfache Programmierlogik und das kann wirklich jeder. Und wir haben das mal ausprobiert mit Schülern und Schülerinnen. Die haben 2 Stunden Unterrichtseinheit mit diesem Calliope gehabt und haben dann We Are the Champions drauf programmiert, das Lied. Also wirklich total klasse. Haben einen Kopfrechentrainer programmiert damit und haben einen Schrittzähler programmiert. Also man konnte sich das Ding ans Bein hängen und durch diesen Beschleunigungssensor hat das Ding dann mitgezählt, wie viel Schritte ich am Tag mache. Das haben die in 2 Stunden hinbekommen. Und das ist wirklich, die hatten da so einen Spaß dran und die haben uns dann erklärt, wie es funktioniert.
Das war total toll. Frau Professorin, das ist
genau.
Okay.
Super.
Ja, jetzt haben wir über Schleswig-Holstein geredet. Gleich gucken wir aber auch mal über den Tellerrand drüber, was in anderen Ländern nämlich besser läuft in Sachen Internet. Sie hören NDR 1 Welle Nord zur Sache und wir reden mit Gesche Joost über den digitalen Wandel. Frau Joost ist die Internetbotschafterin der Bundesregierung, kommt aus Kiel und lebt in Berlin. Deshalb haben wir die Sendung aufgezeichnet. Außerdem müssen Sie ja gleich los, Frau Joost. Sie haben schon Ihren Koffer dabei. Nach Malta geht's. Was steht da an?
Das ist die sogenannte Digital Assembly, also sozusagen die Jahresversammlung zum Thema Digitalisierung der Europäischen Kommission. Und da werden eben diese Vertreter der unterschiedlichen Mitgliedsländer zusammengeholt. Also wir treffen uns da in unserem Kreis der sogenannten Digital Champions. Das klingt ja alles ganz wunderbar. Und ist es auch. Also wir treffen uns da jetzt zum Thema Digitalisierung der Arbeitswelt. Welche Kenntnisse und Fähigkeiten brauchen wir eigentlich? Wie können wir unsere Studien, Ausbildungsstrukturen und auch die Schulstrukturen europaweit modernisieren, um auf die Digitalisierungsthemen uns vorbereiten zu können. Und das ist wirklich ein tolles Event. Malta hat ja gerade den Vorsitz und deswegen fahren wir ins schöne, sonnige Malta und werden in dunklen Konferenzräumen sitzen.
Und nichts von Malta haben.
Genau.
Was läuft denn jetzt in den anderen EU-Ländern anders? Sie haben es ja schon angesprochen, Estland war es, da wird digital gewählt zum Beispiel. Wo können wir uns noch eine Scheibe abschneiden?
Also ich saß neben meinem Kollegen aus Dänemark neulich und der hat mir halt seinen elektronisch vernetzten Personalausweis gezeigt und er hatte so kleine PIN-Nummern dabei und er sagt, das geht halt total einfach, wenn er irgendwelche Verwaltungsvorgänge hat, wenn er irgendwie was mit dem Einwohnermeldeamt zu klären hat, dann macht er das alles online, einfach über seinen Personalausweis mit so einer kleinen PIN-Nummer und da war ich schon sehr neidisch, wenn ich mir überlege, wie ich hier in Berlin überhaupt mal einen Termin bekommen muss und das ist dann über Monate ausgebucht und ich muss da zur Behörde und mir einen halben Tag freinehmen. Da dachte ich schon, meine Güte, also im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung ist zum Beispiel Dänemark sehr, sehr viel weiter. Auch im Bereich der digitalen Bildung sind andere Länder weiter. Aus England zum Beispiel haben wir diese Idee auch des Calliope mit übernommen. Die haben da was Ähnliches gestartet ab der 7. Klasse und das auch flächendeckend ausgerollt, schon 2016. Und da haben wir gesagt, meine Güte, da dürfen wir doch als Deutschland müssen wir doch eigentlich ganz vorne mit dabei sein. Und da versuche ich auch wirklich solche Erkenntnisse dann gleich hier mit einzubringen und umzusetzen.
In Schleswig-Holstein, da kriegen wir ja auch so von unseren Nachbarn im Norden die Entwicklung mit, von den Dänen, dass die da wirklich mehrere Schritte voraus sind. Da ist es wirklich schon selbstverständlich, dass man eine E-Mail-Adresse hat. Man muss eine sogar haben, sonst geht es gar nicht. Weil Steuer, Gehalt, Rentenkasse, alles läuft übers Internet. Briefe schreiben gibt es da eigentlich kaum noch. Okay, es ist alles billiger, aber auch natürlich unpersönlich. Die Grenzpendler im Norden von Schleswig-Holstein, die können da ein Lied davon singen, weil die müssen sich komplett umstellen. Das sind ja fast zwei Kulturen, die da aufeinander prallen, wenn sie im dänischen System arbeiten, aber in Deutschland leben. Und dazu müssen sie dann die dänische Sprache beherrschen, wenn sie da sich im Internet zurechtfinden. Also das Regionskontor, das Infocenter in Padburg, das die Grenzpendler berät, die haben da, glaube ich, alle Hände voll zu tun. Ne?
Aber ich beneide die eigentlich. Ich muss ehrlich sagen, bei mir an der Uni merke ich auch, wie die Verwaltung strukturiert ist, dass das alles in Papier funktioniert und aufgehoben werden muss. Und dass ich für jeden kleinen Werkvertrag habe ich halt wirklich, ne, das kennen wir alle, 10 Durchschläge, die ich alle per Hand unterschreiben muss. Und die müssen dann ja abgeheftet werden und alle verwahrt werden über 10 Jahre. Das heißt, wir haben da, das kennt ja jede Behörde, unglaubliche Aktenberge. Und das kommt mir eigentlich komisch vor. Also das wäre doch viel einfacher, wenn wir das einfach digital hätten, irgendwo zentral abgelegt hätten, darauf immer wieder Zugriff hätten, ohne jetzt über diesen Umweg des Papiers zu gehen. Also ich kann es nicht abwarten, dass wir da diese Prozesse schneller digitalisieren. Aber es ist natürlich richtig, was Sie sagen, die Frage des Datenschutzes, auch des persönlichen Ansprechpartners ist eine wichtige. Und wir werden es nicht schaffen, einfach quasi den Hebel umzustellen, weil viele haben vielleicht noch gar keine Mailadresse, wissen auch nicht, was passiert eben mit meinen Daten, sind die denn eigentlich sicher und geschützt? Das müssen wir erklären, da müssen wir die richtigen Strukturen schaffen und da müssen wir eben auch unsere Datenschutzkonzepte implementieren, mit übertragen, um so einen Verwaltungsprozess dann auch gut benutzbar zu machen, sicher zu machen und dass eben auch alle Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, da habe ich drauf gewartet, das ist viel einfacher und ich finde das gut.
Aber irgendwie haben es doch dann zum Beispiel die Dänen geschafft, die Angst vor dem digitalen Wandel zu nehmen, was ja bei uns noch nicht so geklappt hat.
Ja, ich glaube, Deutschland ist auch im europäischen Vergleich besonders skeptisch und teilweise auch besonders konservativ. Also wenn wir zurückdenken, als diese Enthüllung von Edward Snowden kam, was ne, der Geheimdienst alles abhört und was wir da für Datenlecks haben, da sind ja viele Deutsche auch aufgestanden und haben gesagt, ich habe da große Datenschutzbedenken und ich möchte gerne wissen, was mit meinen Daten passiert. Und da war Deutschland ja sehr aufgebracht. Und die europäischen Kollegen waren es nicht. Und das war echt interessant. Also da sind wir wirklich in Deutschland anders und haben da auch sicherlich aus unserer Geschichte heraus immer sehr große Bedenken, was eben den Schutz unserer Privatsphäre angeht. Und das finde ich auch gut. Also da bin ich auch sehr deutsch und kann das sehr nachvollziehen. Ich glaube nur, dass wir das konstruktiv umwandeln müssen. Also dass wir dann eben sagen, das, was wir anbieten, vielleicht an digitalisierter Verwaltung, ist dann eben auch total sicher und hat eben einen maximalen Schutz der Privatsphäre gleich implementiert. Und es ist für den Verbraucher oder den Bürger und die Bürgerin ganz einfach möglich, diese Daten auch zu kontrollieren. Also dass ich auf einen Blick sehe, wo sind meine Daten eigentlich gespeichert, wer hat darauf Zugriff und dass ich auch im Zweifelfall sagen kann, nee, ich möchte nicht, dass da der Zugriff erlaubt ist, sondern ich entziehe jetzt hier diesen Zugriff. Das sind, glaube ich, echte Aufgaben, die wir konstruktiv umsetzen sollten.
Wir haben noch ein halbes Stündchen, Frau Joost, und da wollen wir noch mal über die digitale Zukunft in Schleswig-Holstein reden und über Kiel, denn da wird es im September die erste digitale Woche geben. Da sind Sie dann auch mit dabei. Gleich nach halb hier in Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Und Sie hören Zur Sache. Unser Gast im Studio ist Gesche Joost, ihres Zeichens Digitalbotschafterin der Bundesregierung bei der EU-Kommission. Das heißt, sie versucht, den digitalen Wandel voranzubringen. Und wir haben schon darüber gesprochen, wo es überall hakt. Am lahmen Internet auf dem Land, an der fehlenden Ausrüstung an den Schulen und. Wir gucken jetzt gleich mal in die Zukunft und zwar, was im Spätsommer in Kiel auf dem Programm steht. Nämlich die erste digitale Woche. Mein Name ist Dorothee Haders. Schönen guten Abend. Kiel holt im September die IT-Szene an die Förde. Die erste digitale Woche findet dann statt vom 16. bis 23. September. Wir vom NDR sind Medienpartner. Mehr als 150 Veranstaltungen sind schon angemeldet. Und hier wird es dann darum gehen, wie die digitale Zukunft Schleswig-Holsteins aussehen wird. Akteure aus digitaler und klassischer Wirtschaft und aus Wissenschaft und aus Politik, die können sich dann bei der digitalen Woche über die Digitalisierung austauschen. Und Gesche Joost, jetzt kommt noch schon wieder das Wort digital, die Digitalbotschafterin der Bundesregierung, sie kommt dann auch in ihre Heimatstadt, nicht wahr?
Ja, ich freue mich schon drauf.
Hören Sie mal, warum Oberbürgermeister Ulf Kämpfer Sie unbedingt dabei haben will.
Gesche Dios ist ja Internetbeauftragter der Bundesregierung, kennt sich technisch und von den Möglichkeiten des Internets aus, aber ist eben auch ein politischer Mensch. Und uns geht es darum, auch Menschen einzuladen, die Dinge auch einordnen können und die das in einer Sprache tun, wo man nicht Fachmann oder Fachfrau sein muss, sondern dass man als Interessierter das verstehen kann. Das ist auch ein bisschen die Grundidee der digitalen Woche.
Oh, ja, freut mich ja. Super. Das Programm wird dann noch so ein bisschen sortiert, aber jede Menge steht schon fest. Können Sie auch mal gucken auf www.digitalewochekiel.de. Ja, was ist denn nun die Idee dahinter? Was ist das Ziel? Dazu nochmal Kiels Oberbürgermeister Kämpfer.
Wir sind der Meinung, Digitalisierung ist einer der ganz, ganz großen Umbrüche, die uns nicht nur in Kiel, sondern in ganz Deutschland, in der ganzen Welt beschäftigen werden. Da möchten wir nicht hinten anstehen, sondern das wollen wir breit diskutieren. Und wir haben dort einen Ansatz gewählt, der einerseits Fachveranstaltungen macht für IT-Firmen, aber wir wollen auch die gesellschaftlichen Fragen. Wie habe ich eigentlich meinen Job noch in 10 Jahren? Was bedeutet es, wenn wir alle am Smartphone hängen? Hängen wir alte Leute oder andere ab mit der Digitalisierung? Das wollen wir ganz breit für jeden, den es interessiert, von der Schulklasse bis zum Senioren, vom Fachmann bis zum Laien breit anbieten. Und wir sind total gespannt, ob unser Konzept aufgeht.
Gesche Jost nickt.
Ja, ja, das kann ich total unterschreiben. Auch die Bandbreite, die er aufzeigt, das ist genau richtig.
Was steht denn für Sie auf dem Zettel, wenn Sie dann im September zur digitalen Woche nach Kiel kommen? Was machen Sie da?
Ich darf gleich am Samstag mit bei der Eröffnung mitwirken und werde dann ein bisschen was erzählen über die digitale Gesellschaft und wie wir eben alle auch mit an Bord holen können, ein bisschen auch technologische Entwicklung mit einführen. Und ich werde einen Koffer, einen Klassensatz mit den Calliope Minis, mit unserem Minicomputer mitbringen, um eine Schule in Kiel schon mal auszustatten. Und ich hoffe, dass wir dann vielleicht auch einen Schritt weiter gehen können, dass wir mehrere Pilotschulen dann in Kiel ausstatten können, damit schon die Kleinsten mitreden und mitprogrammieren können.
Die digitale Zukunft von Schleswig-Holstein, sie ist ja auch im Koalitionsvertrag der neuen Jamaika-Landesregierung. Da ist ein Kapitel darüber, aber es ist noch nicht unterschrieben, der Vertrag. Bekannt ist schon mal, dass die neue Landesregierung in den nächsten 5 Jahren 50 Millionen Euro in die digitale Infrastruktur stecken will. Das klingt nach sehr viel Geld, oder? Kommen wir damit voran?
Ich glaube, wir kommen damit voran. Ob das ausreicht, weiß ich noch nicht, weil es ist schon auch teuer, Glasfaser zu verbuddeln. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also gerade auch, um die ländlichen Regionen anzubinden. Und da müssen wir schneller werden. Also ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie lange da die Perioden definiert sind, das Jahr 2025 ist wirklich noch weit weg. Und insofern würde ich mir da wünschen, dass wir da ganz schnell auf einen Stand kommen, dass wir wirklich alle Regionen ans schnelle Internet anschließen und das bedeutet auch wirklich Glasfaser.
Genau, das steht nämlich auch noch drin in dem Vertrag. Flächendeckender Glasfaserausbau soll vor 2025 weitgehend abgeschlossen sein. Vorher war immer die Zahl 2030, also sind wir jetzt schon bei 2025. Dann wollen Sie freies WLAN in allen öffentlichen Gebäuden.
Juhu!
Und Schleswig-Holstein will eine digitale Vorzeigeregion werden. Und Kreativwirtschaft, Software schmieden und all sowas, das soll sich doch möglichst vermehrt in Schleswig-Holstein ansiedeln, steht drin. Und Sie sehen die Digitalisierung als Querschnittsaufgabe ressortübergreifend und deswegen wollen Sie ein Digitalisierungskabinett unter der Leitung des Ministerpräsidenten gründen. Was kann das sein, ein Digitalisierungskabinett?
Also ich finde den Begriff ganz spannend, weil das einfach das Thema so ins Zentrum rückt. Ich kann mir vorstellen, dass damit eben genau gemeint ist, dass jedes Ressort sich mit Digitalisierung auch beschäftigt und durchdekliniert, was es zum Beispiel für die Bildung bedeutet, aber auch was es für die Arbeit bedeutet, für die Landwirtschaft, für soziale Zusammenleben und deswegen diese Überschrift hat. Das Spannende an Schleswig-Holstein ist ja in dem Zusammenhang auch, dass gerade auch die Landwirtschaft von Digitalisierung profitieren kann. Man denkt ja erst, ach, das ist eine ganz andere Ecke, aber es gibt heute wirklich tolle Systeme, zum Beispiel die mit Sensorik im Boden messen, ne? Hat man genug Düngemittel ausgebracht, ist es feucht genug, also hat man genug bewässert und dann auch den idealen Erntezeitpunkt quasi kommuniziert mit dem Mähdrescher automatisch, also dass da so eine Vernetzung stattfindet und dass man dann zum Beispiel auch solche Landmaschinen oder Mähdrescher viel effizienter und gezielter einsetzen kann, weil das ist natürlich auch teuer, diese Maschinenzeit. Das gleiche gilt auch für Windparkanlagen, dass man da diese unterschiedlichen Einspeiseintensitäten hat, also ne, je nachdem, wie viel Wind ist, haben wir vielleicht mal mehr, mal weniger Strom. Dafür braucht man auch vernetzte Systeme, die das ausgleichen, diese Schwankungen. Also da haben wir ganz viele Digitalisierungsmöglichkeiten, um da effizienter und strukturierter herangehen zu können. Insofern ist das auch wirklich ein schleswig-holsteinisches Thema, auch gerade in den ländlichen Regionen.
Eins steht noch auf dem Zettel der Jamaika-Koalition. Eventuell Modellregion für Mobilfunk der fünften Generation, 5G. Was ist das?
5G brauchen wir zum Beispiel, wenn es um autonomes Fahren geht. Also wenn wir Autos haben, die einfach selbstgesteuert quasi durch die Gegend fahren, die brauchen eine ganz, ganz schnelle Datenverbindung. Oder wenn wir solche Szenarien haben, dass man eine Operation macht, die man vielleicht auch mit einem Experten aus der Ferne in Echtzeit vernetzen kann. Das heißt, man hat eine Videokonferenz dazu. Dazu braucht man einfach in Echtzeit ganz, ganz schnelle Datensysteme. Also viele neue Zukunftsthemen brauchen einfach diese superschnelle Datenautobahn. Und 5G ist der neue Standard dafür. Insofern ist es toll, wenn auch in Schleswig-Holstein da eine Modellregion zu entsteht, um solche neuen Zukunftsthemen auch wirklich ausprobieren zu können.
Also insgesamt gute Noten für das, was die neue Landesregierung dann vorhat.
Ich finde, das klingt wirklich toll. Und wenn die das umgesetzt bekommen, das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne.
Vielen Dank. Gesche Joost, die Digitalbotschafterin. Warum gibt es eigentlich keine Internetministerin oder Internetminister? Darüber reden wir gleich hier auf NDR 1 Welle Nord in der Zur-Sache-Sendung. Wir sehen das seit einigen Jahren. Auch für viele Politiker geht nichts mehr ohne Internet. Entscheidungen werden oft zuerst bei Twitter kommentiert. Auf der anderen Seite haben wir viel darüber gesprochen, dass Deutschland Nachholbedarf hat, wenn es ums digitale Leben geht. Gesche Joost ist bei mir im Studio, ihres Zeichens Design-Professorin in Berlin und Digitalexpertin, genauer gesagt seit 2014 eben deutsche Internetbotschafterin bei der Europäischen Kommission, so heißt es. Warum hat Deutschland eigentlich kein eigenes Internetministerium?
Das war in den letzten Koalitionsverhandlungen immer wieder Thema. Also sollte man da wirklich diese Kompetenzen bündeln in ein neues Ministerium? Die Bundesregierung hat sich dagegen entschieden und hat gesagt, dass ja zumindest drei Ministerien federführend sind, also Innenministerium, Wirtschaftsministerium und das Verkehrsministerium. Weitere schreiben sich das auch noch auf die Fahnen. Also das Arbeitsministerium hat ja auch dieses neue Grünbuch und Weißbuch zum Thema Digitalisierung der Arbeit nach vorne gebracht. Oder das Forschungsministerium macht auch viel zur Digitalisierung. Wir sehen aber, dass es sehr in die Ressorts verteilt ist und vielleicht hätte ein Internetministerium den Vorteil gehabt, dass man aus einem Guss eigentlich eine digitale Agenda entwerfen kann. Und andere Länder machen das auch so. Also in anderen Ländern gibt es auch einen Digital- und Innovationsminister oder eine Ministerin. Da bin ich manchmal schon ein bisschen neidisch.
Hat die Politik da irgendwie eine Chance verpasst, meinen Sie?
Ja, ich glaube, es war eine Abwägung, weil es ist natürlich auch ein großer Aufwand, ein neues Ministerium zu schneidern und da eben diese Abteilung auch darunter zu hängen. Brigitte Zypris, unsere Wirtschaftsministerin, hat jetzt auf dem Digitalgipfel auch nochmal betont, dass sie sagt, sie ist eigentlich gegen ein Internetministerium, weil sie wirklich sagt, das ist ein zu großer Aufwand. Andererseits gäbe es ja auch vielleicht Mischformen, dass man sagt, also es soll ja vielleicht eine Digitalagentur geben, also als nachgeordnete Behörde schon mal, dass man da etwas zentralisiert. Und es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, vielleicht so ein Staatsministeramt, also ähnlich wie die Kulturstaatsministerin, einzusetzen, damit eine Person eben koordiniert, was in den verschiedenen Ressorts entwickelt wird. Also ich würde mir doch ein bisschen mehr Power wünschen und ein bisschen mehr Zentralisierung, um einfach die Themen nochmal strukturierter eigentlich an den Start zu bringen.
Sie waren ja bei der letzten Bundestagswahl im Wahlkampfteam von Peer Steinbrück. Was hätten Sie denn jetzt gemacht, wenn alles anders gekommen wäre und Sie wären Internetministerin geworden?
Also meine Aufgabe wäre es wirklich gewesen, weil ich auch Designerin bin, eine Gestaltung eigentlich einzubringen. Also eine Gestaltung, einen Entwurf zu machen, wie eine gelungene digitale Gesellschaft aussehen kann. Und das wäre wirklich viel um Chancengleichheit auch gegangen. Viele Wirtschafts- und Innovationsthemen wären dabei gewesen. Aber auch sowas wie freies WLAN verfügbar zu machen, nicht nur in den öffentlichen Gebäuden, sondern ganz vielfältig, was wir auch aus dem Ausland kennen, wenn wir irgendwo hinreisen, dann kommen wir irgendwo an und natürlich gibt es überall freies WLAN. Also solche generellen Fragen wären wichtig gewesen. Und es wäre halt wichtig gewesen, da einen Zusammenhang eigentlich zu definieren zwischen den Wirtschaftswachstumsthemen, den Arbeitsthemen, aber eben ganz stark auch den digitalen Bildungsthemen. Also da hätte ich, glaube ich, bei digitaler Bildung wäre wahrscheinlich sogar mein Schwerpunkt gewesen, da was nach vorne zu bringen, weil das ist unsere Zukunft und das ist so wichtig.
Wenn Sie sich das jetzt aussuchen könnten, wie es nach der Bundestagswahl weitergeht, was wäre Ihr Wunsch ganz persönlich?
Ich glaube, die jetzige Bundesregierung hat viel im Bereich Digitalisierung erreicht. Das muss man schon sagen. In der Legislaturperiode davor war das Thema noch wirklich ganz in den Kinderschuhen. Da weiterzumachen und viel schneller zu werden. Also wenn wir zum Beispiel anschauen, dass der digitale Ausweis, also unsere Vernetzungsfunktion, dieser Chip im Personalausweis, dass der noch kaum genutzt wird, das können wir uns nicht leisten. Da müssen wir viel schneller werden. Die digitale Gesundheitskarte für die Patienten, die möchte ich wirklich haben. Das muss doch funktionieren, dass ich nicht immer mit diesen Ausweis ausgedruckten Rezepten da rumlaufe und dass ich immer per Fax irgendwie meine Patientendaten an den nächsten Arzt schicken muss und so, das kann doch alles gar nicht sein. Da würde ich mir was wünschen. Dann eben mehr freies WLAN wäre natürlich sehr, sehr wichtig und den Schwerpunkt digitale Bildung ab der Grundschule bis ins hohe Alter durchzudeklinieren, auch für die Fachkräfte als Weiterbildung. Das wären Sachen, wo wir wirklich noch einen Zahn zulegen können und das wäre toll, wenn wir das schaffen würden in der nächsten Legislatur.
Das war schon fast das Schlusswort, aber wir hatten in unserer Sendung ja die Umfrage, bei der die Leute den Satz vervollständigen sollten, ohne Internet wäre mein Leben. Frau Just, zum Schluss möchte ich, dass auch Sie diesen Satz nochmal vervollständigen, ohne Internet wäre mein Leben.
Viel ärmer auf jeden Fall, es wäre viel weniger vernetzt, es wäre langsamer, das ist richtig, aber es wäre vieles, was ich tue von meiner Arbeit, wäre ohne Internet überhaupt nicht möglich. Und diese Verknüpfungen im Sozialen, aber auch diese Verknüpfung, was meine Arbeit angeht, das genieße ich schon sehr. Es ist so ein Leben in Echtzeit, ein bisschen auf der Datenautobahn, aber das finde ich auch ziemlich toll.
Vielen Dank für das Gespräch und die Zeit. Gesche Joost, die Internetbotschafterin der Bundesregierung, war unser Gast.
Super, Dankeschön.
Wenn Sie unsere ganze Sendung nochmal in Ruhe nachhören möchten, dann können Sie den Podcast im Internet abonnieren und auch sonst finden Sie alle Informationen rundum zur Sache bei uns im Netz auf ndr.de/sh. Mein Name ist Dortje Haders. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Hier auf NDR 1 Welle Nord geht's weiter mit den Classics und Leslie Hodam.